Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Ganz Deutschland hat gestern mit Kleinmachnow in Berlin-Brandenburg mitgefiebert, weil es ja hieß, hier läuft wahrscheinlich eine Löwin frei herum. Heute kam dann der Plot-Twist, es war wohl doch ein Wildschwein.
Ich war überrascht, wie hell das Wildschwein war. Also wie, das es war hellgrau, das Wildschwein, und wenn das auf uns zukam, und ich will jetzt nicht ich hätte bisher immer, wenn Sie mir das gesagt hätten, ein graueres, dunkelgraueres Wildschwein gesehen. Also im ersten Moment, das Einzige, was auffiel, es war dick.
Ja. Das hat Bürgermeister Michael Grubert heute tatsächlich so gesagt in der Pressekonferenz. Der hätte wohl auch nicht gedacht, dass er jemals über die Farbe oder Dicke von Tieren im Wald sprechen würde. Aber gut, es war alles irgendwie abgefahren. Und wie man Wildschweine und Löwen anhand ihrer Spuren, die sie hinterlassen, erkennen könnte, das klären wir jetzt heute nochmal mit jemandem, der es wissen muss. Am Freitag, dem 21. Juli, der Tag, an dem ein Löwe zum Wildschwein wurde. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Es war wohl falscher Alarm.
Nach allen menschlichen Ermessen gehen wir davon aus, dass es keine Löwin ist.
So sagt der Bürgermeister von Kleinmachnow, Michael Grubert, heute in der Pressekonferenz. 200 Schaften, Drohnen, Spezialistinnen, Spezialisten haben sich gestern ja nach einer mutmaßlich freilaufenden Löwin umgeschaut in Berlin-Brandenburg und die Suche hat nichts ergeben. Und dann haben sie sich nochmal Fotos, Videos von dem Tier angeschaut und man ist jetzt zu dem Schluss gekommen, die Löwin war wohl ein Wildschwein. Alles deutet darauf hin. Wir haben da aber immer noch einige Fragen, vor allem wie man das in Zukunft vielleicht auch einfacher erkennen kann. Und deswegen habe ich jetzt bei Paul Wernicke angerufen. Der kann Tiere auch dann erkennen, wenn die schon längst über alle Berge sind. Er ist nämlich Experte für Tierspuren, also Fährtenleser und Wildnispädagoge. Hallo Paul.
Hallo Rahel, grüß dich.
Paul, du bist ja gerade südlich von Berlin in einem Wildnis-Sommercamp mit Kindern und Jugendlichen. Bist du gestern nicht ständig angeklingelt worden, ob du mal vorbeikommen kannst und beim Spurenlesen helfen kannst?
Ja, wir haben ein großes Team und viele verschiedene Handys haben oft geklingelt und hier kamen Nachrichten und da kamen Anrufe und so. Auf jeden Fall hat es uns auch erreicht, obwohl wir sonst nicht so viel am Handy sind. Der Hype hat uns auch erwischt.
Ja, und bist du jetzt aber froh, dass da doch keine Löwin in eurer Nähe herumläuft?
Ja, ich bin schon froh, weil ich denke auch an das Tier, ne? Wie willst du das kriegen? Oder oft sind ja solche Tiere, die aus Zoos oder anderen Situationen ausbrechen, die werden letztendlich dann geschossen aufgrund der Situation, in die wir sie ja gebracht haben dann letztendlich. Also ich denke auch so ein bisschen an die Tiere und natürlich an uns. Also ich war in Löwengebieten schon, das sind schon mächtige Tiere, genau wie andere große Tiere. Wir haben neulich über Wisente gesprochen, auch so ein Wisent, dem gegenüberstehen, da wird einem schon anders. Man braucht Kenntnis, Know-how, wie man dann so einem Tier begegnet. Das haben wir verlernt. Das haben wir nicht mehr in unserer Umgebung, ne?
Ja, also wir sind auf jeden Fall froh, dass ihr auch in Sicherheit seid. Lassen sich denn also so ganz grundsätzlich, ne? Löwen von Wildschweinspuren. Also wie sieht das jeweils aus? Die kann man doch wahrscheinlich ganz gut auseinanderhalten eigentlich, oder?
Ja, ich wurde von Spurenlesern auch angerufen oder andere Leute haben mir geschrieben, Paul, du musst da hin, weil du kannst doch Spuren lesen.
Ja.
Und so. Und ich habe dann gedacht, ja, nachdem die Hundertschaft durch ist und alles zertrampelt ist, ist es natürlich schwierig. Es wäre doch genial, wenn man zuallererst erstmal ein kleines Tracker-Team, Spurenleser-Team ruft und dass sie sich das angucken können. Und dann kann man schon genau gucken. Nicht immer sieht man eindeutige Spuren, ja, aber eine Katzenspur und ein Löwe ist eine Riesenkatze, sieht aus wie unsere Hauskatze, nur 10-mal größer, so größer wie eine Handfläche ungefähr. Mhm. Ja, hat diese Zehen ohne Krallen, 4 Zehen, einen riesengroßen Mittelballen hinten, weil die sehr auf weichen Pfoten laufen. Und ein Wildschwein hat einfach Schalen. Die laufen auf ihren Fingernägeln und drücken oft auch ihre Afterklauen ab, wenn der Boden etwas tiefer ist. Das sind die hinteren Zehen, Zeigefinger und kleiner Finger. Also harte Umrandungen, Schalen, Hufe sozusagen, sind ein paar Hufe gegenüber weichen Tatzenpfoten, sehen schon sehr anders aus.
Und auch viel kleiner, oder? So eine Wildschweintatze, es müsste doch auch viel kleiner sein.
Obwohl, wenn jetzt ein Boden weich ist und dann weicher Sand ist, siehst du eigentlich nur die Kompressionsform. Da kann man natürlich auch noch nach anderen Zeichen gucken. Irgendwo muss ein Tier mal geschlafen haben, sich hingelegt haben. Da liegen Haare drin. Irgendwann hat es sich gelöst, wie wir ganz vornehm sagen. Also es hat irgendwo hingekackt. Die sieht ganz anders aus als Wildschweinlosung. Dann kratzen die mit ihren Krallen irgendwo lang. Also es gibt so verschiedene Spuren, die man durchaus sehen kann und dann auch interpretieren kann. Und auch so Sichtungen, denen nachgeben. Und ich finde es ja super spannend jetzt bei der Auflösung, ja, wenn es das denn ist. wie unsere Wahrnehmung funktioniert, oder?
Ja.
Dass ein Wildschwein mit einem Löwen verwechselt werden konnte.
Also wenn es wirklich am Ende des Tages so rauskommt, gebe ich dir absolut recht. Ich habe dieses Video aber auch gesehen. Und Paul, ich habe da auch eine Löwin gesehen. Ich kann es nicht ich anders auch. Sagen. Du auch.
Ich habe es gesehen. Ich habe es nur heute Morgen durch diese ganzen Anrufe gestern. Da wollte ich wissen, was geht da ab, ja. Und ich habe auch sofort eine Löwin gesehen. Es war verschwommen und so weiter. Und ich erinnere mich, als bei uns hier die Wölfe auftauchten, die sind jetzt inzwischen seit über 20 Jahren hier. Ich glaube, zu der Zeit wurde kaum ein Wolf gesehen, obwohl vielleicht mal ein Wolf gesehen wurde. Und dann war es im Winter ein Dammwild. Die haben nämlich auch graues Fell, ungefähr gleiche Rückenhöhe. Später, als klar war, hier waren die Wölfe, die Presse war voll von Wolfsnachrichten und so weiter, bin ich felsenfest der Überzeugung, dass viel öfter Wölfe gesehen wurden, ja, obwohl es eigentlich Dammwild war. Also genau umgekehrt.
Ja.
Also unsere Wahrnehmung trügt uns manchmal. Und das ist so die größte Herausforderung für SpurenleserInnen, dass die genau hinschauen müssen und sich selbst hinterfragen, was eigentlich auch eine schöne Herangehensweise ist an Probleme des Alltags, Probleme der Welt, wenn wir sozusagen immer wieder kurz innehalten und schauen, was sagen uns eigentlich die Spuren und Zeichen wirklich, weil die lügen nicht, nur unsere Interpretation, die kann uns trügen.
So, sagt Fährtenleser und Wildnispädagoge Paul Wernicke, wie man Wildschweinspuren von Löwenspuren erkennen kann, also unterscheiden kann. Und man kann es. Paul kann es. Darüber haben wir gesprochen. Paul, ganz viel Spaß noch im Wald und viel Spaß beim Spurenlesen.
Ich danke dir, Ralf.
Ciao, danke, ciao. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie setzen sie angemessen ein? Sie setzen sie effektiv ein. Das sagt John Kirby, Sprecher des US-Sicherheitsrates. Die USA haben der Ukraine Streumunition geliefert und die wird nun offenbar von der Ukraine gegen die russischen Truppen auch eingesetzt. Dazu muss man sagen, dass auch Russland schon länger Streumunition im Angriffskrieg gegen die Ukraine verwendet. Diese Waffenart ist international höchst umstritten und wird von einem großen Teil der internationalen Staatengemeinschaft auch geächtet. Wollen wir jetzt drüber sprechen mit Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Mölling, wie genau funktioniert Streumunition?
Ja, man muss sich das vorstellen, das ist so eine große Granate, die aus einer Haubitze verschossen wird. Das kann man auch anders machen, aber in diesem Fall ist es so rum. Und in der Granate drin sind viele kleine Bomben, Bömmchen, wenn man das so will. Und die regnen auf dem Schlachtfeld nieder und explodieren entweder auf dem Boden oder kurz davor. Und das Ziel ist es, so viele Soldaten wie möglich entweder zu verletzen oder zu töten. Verletzen ist auch ein Ziel, weil man natürlich versucht, die Sanitätskapazitäten des Gegners zu überlasten. Mhm. Das große Problem bei den Waffen ist, dass in der Vergangenheit viele dieser kleinen Bomblets oder Bömmchen eben nicht explodiert sind und dann sich quasi in Minen auf dem Schlachtfeld verwandelt haben, sind also noch explosiv und Menschen sind dann später in die Kriegsgebiete zurückgekehrt, die sind nicht geräumt worden und haben sich dann dabei an diesen Waffen verletzt oder aber sind dadurch selber getötet worden.
Das ist ja auch ein wichtiger Grund, warum Streumunition international geächtet ist. Also 111 Staaten haben aktuell ein Übereinkommen über Streumunition unterzeichnet, was deren Einsatz und auch die Herstellung ja verbietet. Die USA, Russland und die Ukraine haben dieses Übereinkommen nicht unterzeichnet. Wenn John Kirby dann von einem angemessenen Einsatz spricht, gibt es sowas wie einen angemessenen Einsatz überhaupt?
Ja, das gibt es. Also es stimmt, viele Staaten, mehr als die Hälfte, haben sich dagegen entschieden, solche Waffen zu benutzen. Allerdings viele große Staaten haben sich dafür entschieden, auch die USA, auch Finnland, auch viele andere europäische Staaten sind immer noch so weit, dass sie sagen, wir können uns vorstellen, dass wir in eine Situation kommen, in der wir diese Waffen benutzen müssen. Das ist nicht die Waffe der ersten Wahl, aber wenn es darum geht, große Infanterieverbände aufzuhalten oder Panzerverbände aufzuhalten, dann kann es sein, dass diese Munition sozusagen der letzte Rückgriff ist, so wie wir das jetzt halt auch erleben.
Die Ukraine selber sagt ja, sie würden diese Munition nur gegen den Gegner einsetzen, nicht im Bereich von Städten und auch nicht auf russischem Gebiet und dass man ganz genau Buch führen würde, wo das eingesetzt wurde, um dann eben möglicherweise diese nicht explodierten Bomblets dann auch wirklich räumen zu können hinterher. Kann man das überhaupt irgendwie international überprüfen? Weil behaupten kann man das natürlich relativ einfach, ne?
Ja. Also wir können jetzt viel darüber streiten, was sozusagen letztendlich beweisbar ist. Hm. Ich würde es umdrehen. Also diese, wie soll man sagen, dieses kritische Hinterfragen finde ich teilweise etwas sozusagen an der Lebensrealität eigentlich vorbei. Hier wird auf ukrainischem Gebiet von russischer Seite aus Munition verschossen und von ukrainischer Seite aus. Und dass die Ukraine sich jetzt darum kümmert, dass das Zeug nachher wieder weggeräumt wird und dass man es nicht in die Städte verschießt, wo Ukrainerinnen und Ukrainer leben, das erklärt sich irgendwie von selbst, weil ansonsten hätten sie ja keine moralische Legitimation, diesen Krieg überhaupt zu führen.
Und würden Sie zum Abschluss sagen, dass der Einsatz von Streumunition für die ukrainische Gegenoffensive ja so eine Art alternativlos war? Also dass es einfach unglaublich wichtig ist jetzt überhaupt für diese Offensive, oder hätte man es auch vermeiden können?
Man hätte es vermeiden können, wenn alle diejenigen, die im Prinzip für die Unterstützung der Ukraine im militärischen Bereich sind, angefangen hätten, sehr früh darüber nachzudenken, was die Ukraine in diesem Jahr denn alles braucht. Und das war aufgeschrieben. Man hätte sich sozusagen ans Werk machen müssen, und das auch schon letztes Jahr, das gilt auch für die Bundesregierung. Wir haben im letzten Jahr keine konventionelle Munition bestellt, die jetzt hätte anstatt der Streumunition verschossen werden können. Also wer jetzt dagegen ist, die Munition zu benutzen, gleichzeitig aber dafür ist, die Ukraine militärisch zu unterstützen, der muss ganz praktisch jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, eine Antwort auf die Frage haben, ja, was ist denn die Alternative? Und diese Antwort gibt es nicht. Und das ist dann schon ein bisschen wohlfeil, sich darüber zu beschweren, dass diese Waffen geächtet sind, zumal der Kontext, aus dem die Ächtung stammt, hier relativ unwahrscheinlich ist.
Sagt Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Mit ihm habe ich über den Einsatz von Streubomben gesprochen. Herzlichen Dank, Herr Mölling, fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nach Amsterdam kommt man mit der Bahn, mit dem Auto. Man kann auch hinfliegen. Und wenn man richtig wild ist, kann man auch zu Fuß hinlaufen oder mit dem Rad fahren. Nur per Schiff, da könnte es bald ein bisschen schwierig werden. Jedenfalls mit einem großen Kreuzfahrtschiff. Das hat das Stadtparlament der niederländischen Hauptstadt gestern mit großer Mehrheit beschlossen. Das Terminal für Kreuzfahrtschiffe im Stadtzentrum beim Amsterdamer Hauptbahnhof soll geschlossen werden. Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Du hast dich heute mit dem Thema beschäftigt. Will Amsterdam damit noch mehr Touristinnen und Touristen aus der Stadt raushalten? Dass sie da tendenziell eher mehr TouristInnen haben, hört man ja oft.
Ja, genau. Also man muss sich die Zahlen vielleicht einfach nochmal vor Augen führen. Jedes Jahr 20 Millionen BesucherInnen da im Amsterdamer Zentrum. In Amsterdam leben selbst 800.000 Menschen. Und wenn man sich jetzt die Kreuzfahrtschiffe anguckt, die bringen pro Jahr zwar nur 300.000, aber es sind dann mit jedem anlegenden Schiff eben ganz viele auf einmal. Und mehrere niederländische Politiker haben vor kurzem gesagt, die würden, Zitat, wie eine Heuschreckenplage über die Stadt herfallen.
Das ist also natürlich auch nicht so nett.
Ist nicht wirklich nett, aber es zeigt, wie die Stimmung halt in der Stadt ist. Und den Kreuzfahrtschiff-Terminal zu schließen, das soll auf jeden Fall ein Signal sein, so wie auch andere Maßnahmen der letzten Zeit gegen Overtourism. Zum Beispiel, dass du nicht mehr kiffen darfst im alten Stadtzentrum, oder auch die Kampagne Stay Away, die soll ja vor allem britische Partygäste fernhalten.
Und wie schnell soll das jetzt kommen mit diesem Anlegeverbot für Kreuzfahrtschiffe?
Das ist noch nicht klar, denn bevor das eine geschlossen wird, muss erstmal ein alternatives Terminal gebaut werden außerhalb der Stadt, und das kann natürlich dauern.
Aber wenn du jetzt sagst, ne, es sind gar nicht aufs Jahr gesehen so viele Leute, die da in die Innenstadt strömen, ist das dann nicht ein ganz schön großer Aufwand, da direkt ein neues Terminal zu bauen?
Ja, das könnte man schon denken. Aber es gibt natürlich auch noch andere Gründe, die Kreuzfahrtschiffe rauszuhalten aus der Stadt. Vor allem ist das Thema immer die Luftverschmutzung durch die riesigen Schiffe. Die setzen ja große Mengen an Feinstaub und auch an Schwefelverbindungen in den Innenstädten frei. Eine Studie des Forschungsinstituts CE Delft hat ergeben, dass ein Kreuzfahrtschiff an einem Tag im Amsterdamer Hafen genauso viel Schadstoffe ausstößt wie, halte ich fest, 31.000 Lastwagen auf der Stadtautobahn.
Das klingt jetzt erstmal viel.
Das klingt viel, das ist auch viel, und Luftverschmutzung durch Kreuzfahrtschiffe ist ein großes Problem in vielen Hafenstädten in Europa, also allen voran Barcelona, da sind es auch besonders, besonders viele, es steht an Platz 1. Im griechischen Piräus sind es auch sehr viele, aber auch in Hamburg und Kiel, das macht sich dann auch bemerkbar, wirklich bei der Qualität der Luft. Und deshalb wird auch in anderen Städten außerhalb von Amsterdam über Verbote diskutiert von diesen großen Kreuzfahrtschiffen. Venedig hat das ja vor 2 Jahren in die Tat umgesetzt. Dort dürfen Kreuzfahrtschiffe einer bestimmten Größe nämlich nicht mehr ins Zentrum der Lagunenstadt fahren.
Und hat sich die Luft da seitdem verbessert?
Jo, also nach aktuellen Berechnungen der Lobbyorganisation Transport and Environment, die sich für sauberen Verkehr einsetzt, hat sich die Schadstoffbelastung in Venedig dadurch um 80% reduziert. Allerdings wäre bei dem Thema wohl trotzdem noch Luft nach oben. Das sagt Stefano Micheletti, der, als das Verbot in Venedig eingeführt wurde, sich so geäußert hat. Er ist Leiter der Bürgerinitiative, die sich für das Verbot von Kreuzfahrtschiffen in Venedig eingesetzt hat.
Es ist ein Schritt nach vorne, aber das Problem ist nicht gelöst. Es wäre nur gelöst, wenn die Kreuzfahrtschiffe komplett aus der Lagune von Venedig verbannt würden. Und nicht nur aus dem Stadtzentrum.
Denn so das Argument, die Schiffe, die stoßen nicht nur Schadstoffe aus, sie erzeugen durch ihre enorme Größe auch Wellen, Bugwellen. Und diese Wellen, die wirbeln den Boden der Lagune, die ja gar nicht so tief ist, auf und verstärken dann die Erosion, also dass Bodenteilchen weggeschwemmt werden ins Meer und damit der Stadt Venedig immer mehr der Boden, man kann sagen, unter den Füßen weggezogen wird.
Wobei das ja jetzt erstmal nach einem spezifischen Problem für Venedig klingt, oder?
Ja, das stimmt. Das ist nicht übertragbar auf die anderen. Aber die anderen Probleme, die Kreuzfahrtschiffe in Häfenstädten mitbringen, die sind einfach überall ähnlich. Die Verschmutzung der Luft und dass ihre Antriebsart einfach grundsätzlich sehr schlecht fürs Klima ist. Der NABU, der veröffentlicht jedes Jahr übrigens ein Ranking der Kreuzfahrtunternehmen und schaut, was sie tun, um umweltfreundlicher zu werden. Ende Juni kam das aktuelle Ranking raus. Und da gibt es, naja, man kann sagen, zumindest ein paar positive Entwicklungen, auch wenn insgesamt die Emissionen der Kreuzfahrtbranche weiter ansteigen. Aber einige kleinere Kreuzfahrtunternehmen, die seien auf einem guten Weg in Richtung Klimaneutralität. Und was auch erfreulich sei, dass der Ausbau von Landstromanlagen in Häfen vorankommt, über die die Schiffe mitversorgt werden können, wenn sie im Hafen liegen. Sehr vereinfacht gesagt ist das so, stell dir vor, eine Steckdose am Hafen, über die die Schiffe per Kabel Strom ziehen können, anstatt den Strom, den das Schiff braucht, so mit laufenden Schiffsmotoren und Dieselaggregaten zu erzeugen. Und das spart natürlich dann wiederum auch irgendwie Schadstoffe aus. Und solche Anlagen gibt es schon zum Beispiel in Hamburg, Rostock und Kiel. Deutschland ist da ziemlich weit vorne. Und die schützen dann ja auch die Menschen, die dort wohnen, vor schlechter Luft.
Kreuzfahrtschiffe in Städten bringen eine ganze Reihe von Problemen mit sich. In Amsterdam ist deshalb gerade beschlossen worden, ein Kreuzfahrtschiff-Terminal im Zentrum der Stadt zu schließen. Hintergründe dazu hatte Verena von Keitz für euch. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschland ist in Europa leider trauriger Spitzenreiter, wenn es um Verpackungsmüll geht. Knapp 228 Kilo pro Kopf fallen hier im Schnitt jedes Jahr an. Und man kann sich ja fragen, können wir da eigentlich überhaupt was für? Die Deutsche Umwelthilfe hat jetzt mal bei 12 Supermarkt- und Discounterketten Testkäufe gemacht, um zu schauen, wie viel Auswahl wir eigentlich beim Einkaufen als Kundin oder Kunde bei der Frage, wie viel Verpackung darf es denn sein, überhaupt haben. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat sich das Ganze angeschaut. Was ist das Ergebnis dieses Verpackungschecks?
Wir haben nicht so richtig die Wahl. Die Umwelthilfe sagt, dass die Lebensmittelhändler mit ihrem Angebot alle zu viel Einwegverpackungsmüll produzieren. Die 6 Discounter bekommen in allen Kategorien die rote Karte. Die 3 Vollsortiment-Supermarktketten bekommen teils eine rote, teils eine gelbe Karte. Und auch die 3 Bio-Supermarktketten im Test, die bekommen zwar meistens die grüne Karte, aber auch nicht in allen Kategorien der Testkäufe. Fast 50 Testkäufe waren das insgesamt in der zweiten Jahreshälfte 2021. Nicht repräsentativ, sagt die Umweltschutzorganisation selbst, aber ein bisschen Hinweise können wir sicher doch rauslesen.
Was waren das denn genau für Kategorien bei diesen Testkäufen?
Das waren insgesamt 5. Nummer 1 war Obst und Gemüse. Da haben die Testkäufer bei Discountern und Supermärkten immer noch sehr viel verpackte Ware gefunden, auch wenn so eine stabile Frucht wie so ein Apfel oder eine Paprika ja eigentlich keine extra Plastikhülle braucht. Dann gab es Nummer 2 Getränke. Da vermisst die Umwelthilfe fast überall mehr Mehrwegflaschen. In einigen Discountern gibt es sogar gar keine.
Ja, sieht man tatsächlich oft, in Discountern wirklich fast nie.
Sehe ich auch fast nie, ja. Und mehr Mehrweg hätten die Testkäufer auch gern bei der Kategorie 3 gefunden, nämlich Molkereiprodukte. Da gab es für keinen Markt im Test die grüne Karte, nicht mal für Biomärkte. Hm. Bei Kategorie 4, Frische und Selbstbedienungstäten, sieht es dann schon wieder ein bisschen besser aus. Da kann man in vielen Biomärkten und teils auch in anderen Geschäften sich an der Theke Dinge in Mehrwegbecher oder mitgebrachte Dosen abfüllen lassen. Also zum Beispiel einen Kaffee für unterwegs oder auch Brot oder Müsli. Aber da geht auch noch mehr, vor allem bei Discountern findet die Umwelthilfe. Und bei Kategorie 5, Flüssigseife und Spülmittel, dann könnten sich laut dem Test alle Händler noch verbessern, die getestet wurden. Und zum Beispiel Abfüllstationen anbieten, wo du dir dann dein Spülmittel rausziehst. Immerhin gibt es da manchmal Nachfüllbeutel im Angebot, wo dann etwas weniger Müll anfällt. Trotzdem verteilen die Testkäufer da allen getesteten Märkten die rote Karte in diesem Bereich.
Also insgesamt muss man sagen, ziemlich vernichtendes Fazit, vor allem für die Discounter. Und da gibt es Reaktionen von den getesteten Geschäften dazu.
Ganz unten im Ranking ist Aldi gelandet. Aldi Süd hat reagiert. Sie sagen, dass sie nächstes Jahr den Einsatz von Mehrweg-Getränkeflaschen testen wollen. Und beide Aldi-Unternehmen, also Aldi Süd und Aldi Nord, haben versprochen, dass sie bis 2025 mehr Obst und Gemüse ohne Verpackung anbieten wollen. Der Anteil soll von aktuell 33 auf dann 40% steigen, also ein bisschen immerhin. Und der Handelsverband HDE hat gesagt, dass sich der Lebensmittelhandel ja schon aktiv dafür einsetze, den Verpackungsmüll zu reduzieren. Da hat dann so Beispiele genannt, dass es ja Mehrwegnetze für Obst und Gemüse gibt, dass bei den Eigenmarken dünnere Milchverpackungen da sind und dass es ja auch ein Sammelsystem für pfandpflichtige Einwegflaschen gibt.
Es klingt jetzt alles noch nicht nach Revolution.
Nee, die Umwelthilfe sieht ohnehin kritisch, was die Lebensmittelhändler bei dem Thema da so versprechen. Sie hat bei ihrem Check auch Werbeaussagen von den Unternehmen ausgewertet und sagt, da gibt es auch wirklich Greenwashing-Muster drin. Also, dass man sagt, wir sind doch viel grüner, als wir eigentlich sind. Beispiele, dass zum Beispiel die Händler Einzelbeispiele aufbauschen und sagen, hey, wir haben ja Gurken ohne Plastikhülle und vergessen, dass viele andere Sachen noch eine Plastikhülle haben. Oder dass sie Ziele erst für mehreren Jahren ankündigen. Oder dass sie sagen, hey, ist doch eine recycelbare Verpackung, obwohl man vielleicht gar keine Verpackung bräuchte.
Und was könnte man da jetzt machen?
Die Umweltorganisation, die fordert mehr Druck mit mehr Regeln für die Händler. Ein paar Beispiele: Es sollte zum Beispiel ein Recht geben, dass man sich Dinge in mitgebrachte Mehrwegverpackungen abfüllen lassen kann. Dann also zum Beispiel, was man aus Österreich kopieren könnte. Da gibt es nämlich eine Mehrwegquote für Milch und Joghurt, könnte man auch bei uns fordern. Und es sollte auch eine Steuer auf alle Verpackungsmaterialien geben, damit nicht einfach nur Plastiktüten durch andere Tüten, weil sie nicht Papier oder sonst was ersetzt werden, sondern dass insgesamt wirklich weniger Verpackungsmüll produziert wird.
Die Umwelthilfe hat bei Supermärkten und Discountern einen Verpackungscheck gemacht und sagt, dass wir beim Einkaufen noch viel zu wenig Möglichkeiten bekommen, Produkte ohne Verpackung oder wenigstens als Mehrweg zu bekommen. Britta Wagner hat uns hier Infos zusammengefasst. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt ja wirklich Songs, ne? Die hört man nicht nur, die fühlt man auch richtig. Also die lösen Emotionen in einem aus, durch die Melodie, durch den Rhythmus oder durch den Text. Und das erleben aber nicht alle Menschen gleich. Für gehörlose Menschen zum Beispiel sind ja ganz andere Dinge in der Musik wichtig. Vibrationen zum Beispiel. Nicht nur beim Bass, auch zum Beispiel mit Hilfe von sogenannten Vibrationsanzügen. Was das ist und wie gehörlose Menschen Musik und Konzerte wahrnehmen, das hat uns heute Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann mal erklärt.
Das ist der Sound von der Mischa Gohlke Band. Mischa Gohlke ist Gitarrist und gehörlos. Er hört mit Hörgerät etwa 60-70% der Grundlautstärke. Das heißt aber nicht, dass er einfach nur leiser hört.
Das ist auch nicht statisch. Man kann nicht sagen, man hört immer gleich. In manchen Momenten kann ich Musik und Sprache fast zu 100% rekonstruieren. Manchmal verstehe ich auch gar nicht. Das kann sich von Sekunde zu Sekunde ändern.
Und bestimmte Frequenzbereiche kann er gar nicht hören.
Und deswegen hört zwar relativ laute Geräusche oder Instrumente oder Stimmen, aber er klingt halt rein vom akustischen Signal eher wie ein Klangbrei.
Diesen Klangbrei hat der NDR in einer Doku über ihn mal so dargestellt. Ob das wirklich eins zu eins so für ihn klingt, ist natürlich schwer zu sagen. Aber es gibt einen Eindruck. Mischa spielt Gitarre, auch um zu zeigen, dass gehörlose Menschen nicht nur bestimmte Instrumente spielen können.
Vor 10, 12 Jahren gab es schon so ein gesellschaftliches Konstrukt, dass auch Hörgeschädigte höchstens ein bisschen Trommel oder ein bisschen Bass spielen können, weil die halt die Körpervibration brauchen und so Harmonieinstrumente wie Klavier, Keyboard, Gitarre gehen überhaupt nicht. Ein Gedanke geht auch überhaupt nicht. Aber das sind alle Konstrukte, die nicht stimmen.
Und dass diese Konstrukte nicht stimmen, zeigt er eindrucksvoll mit seiner Band. Mischa Gohlke sagt, ein ganz wichtiges Element, um Musik zu erleben und zu fühlen, sind audiovisuelle Elemente. Wenn zum Beispiel verschiedene Farben auf einer Leinwand gezeigt werden oder auch durch Gebärdendolmetscher wie Cindy Klink. Auch sie ist gehörlos, kann also trotz Hörgerät nur noch einen bestimmten Anteil hören. Mittlerweile steht sie bei vielen Konzerten auf der Bühne und performt die Lieder in Gebärdensprache. Und das ist viel mehr als einfach nur eine Übersetzung.
Wir nutzen zwar Elemente der Gebärdensprache, aber verwandeln sie quasi in eine Art Gebärdenpoesie. Das sieht dann aus wie ein Tanz, virtuelle Kunst. So kann man es auch ungefähr beschreiben. Da spielt nicht nur der Text eine sehr wichtige Rolle, sondern auch die Musik, die im Hintergrund bleibt. Also der Rhythmus, der Takt, der Beat, welche Instrumente werden gespielt und natürlich ganz wichtig die Emotionen, die Gefühle, die durch Mimik und Gestik übermittelt werden.
Denn auch wenn man Musik nicht 100% oder gar nicht hören kann, dann gibt es ja noch viele andere Sinne, wie eben das Sehen oder Fühlen. Um das Fühlen zu verstärken, gibt es sogenannte Vibrationsanzüge. Die haben Vibrationsplatten und die werden dann von einem DJ kontrolliert. Vor kurzem gab es während des Disability Pride Month in New York eine Silent Disco mit diesen Anzügen. Die Musik wird dann nicht eins zu eins übersetzt, sondern die Vibrationen ergänzen den Sound, der über Kopfhörer läuft. Und dass Vibrationen einen Effekt haben, auch schon ohne diese Anzüge, merkt man, wenn man Cindy zuhört.
Wenn man die Augen schließt und in dem Moment einfach nichts hört, spürt man einfach, wie der Bass, wie die Melodie unter den Füßen vibriert und diese Vibrationen eben durch den ganzen Körper wandern bis hin zur Brust und weiter hinauf. Also das ist halt so super, super toll. Und ich glaube, das ist halt auch der Unterschied zwischen einem hörenden und nicht hörenden Menschen, weil man halt eben zwar Musik fühlen und vielleicht auch hören kann, aber eben auf einer ganz anderen Ebene.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.